Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche aktuelle Themen, die uns gerade bewegen. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Wir nehmen auf an einem frühsommerlich warmen Donnerstagabend zur Primetime 20.15 Uhr, genau zu der Zeit, wo auch Germany's Next Topmodel im Fernsehen läuft. Und genau darüber sprechen wir heute. Seit 2006 werden im deutschen Fernsehen jedes Jahr junge Frauen für eine Castingshow rekrutiert, die das nächste Topmodel Deutschlands werden wollen. Moderiert und bewertet werden sie dabei jedes Jahr von dem Model Heidi Klum und anderen Jurorinnen. Die Show hat einen massiven Einfluss auf ihre Seherinnen, vor allem auf junge Mädchen. Dort werden Schönheitsideale gesetzt und Abweichungen hart kommentiert. Körper, Aussehen und Verhalten von den TeilnehmerInnen bewertet. Und vor allem, es wird ganz, ganz viel Geld mit der Sendung verdient. Wir fragen uns, welchen Einfluss hat die Sendung auf Schönheitsnormen, Selbstbewusstsein und dem Umgang mit dem eigenen Körper von jungen Frauen? Darf man als Linke Germany's Next Topmodel schauen? Hat sich die Sendung verbessert, jetzt wo nicht mehr nur ausschließlich jugendliche 90-60-90 Frauen daran teilnehmen dürfen? Und inwiefern kann Mode oder Make-up eine Form sein, sie selbst auszudrücken? Heute schaue ich mit meinem Gast Magdalena Berger hinter das Phänomen Germany's Next Topmodel. Magdalena ist aktiv bei den Jungen Linken in Wien im 16. Bezirk und außerdem betreibt sie ihre Instagram-Seite mit Inspiration für coole Make-up-Looks. Am besten gleich folgen, die Seite heißt Communist Make-up auf Instagram. Also einfach das zusammengeschrieben. Ich folge auch seit kurzem und kann es wirklich schwer empfehlen. Schön, dass du heute da bist, Magdalena.
Hallo, freut mich hier zu sein und danke für den Shoutout.
Sehr, sehr gern. Ich muss gestehen, bei mir ist es schon einige Zeit aus. Immerhin gibt es die Show Germany's Next Topmodel jetzt auch schon seit 16 Jahren, was echt eine lange Zeit ist. Aber ich kann mich auch noch erinnern, als ich noch in der Schule war, hat es in der Klasse am Freitag in der Früh hauptsächlich ein Gesprächsthema gegeben, nämlich Germany's Next Topmodel. War das bei dir auch so? Und was verbindest du mit der Sendung? Wie bewertest du sie vielleicht auch heute im Vergleich zu damals?
Ja, voll. Also bei uns ist das damals eigentlich ganz genauso abgelaufen. Ich habe das, bis ich 18 war und noch zu Hause gewohnt habe, wirklich fast immer geschaut im Fernseher. Danach habe ich ein paar Staffeln ausgelassen, aber das war primär, weil ich keinen Fernseher hatte. Aber es hat mich trotzdem irgendwie durch meine ganze Jugend begleitet. Es war jetzt bei mir in der Klasse irgendwie nie so, dass irgendjemand unbedingt mitmachen wollte oder dass wir jetzt explizit gehungert hätten, damit wir ausschauen wie Models. Es ist halt auch ein bisschen zu leicht, dass man Essstörungen jetzt nur auf so etwas zurückführt. Aber also wir haben schon aufgehört zu essen, so ist es nicht. Also wir wollten schon alle dünner werden. Aber ich glaube, selbst wenn es jetzt irgendwas mit GNTM, also Germany's Next Topmodel, zu tun gehabt hätte, dann wäre es eher so urpeinlich gewesen, das zuzugeben. Mhm. Einfach weil wir das ja damals auch so als total tussig gewertet haben. Das ist ja auch eine klassische Antwort auf das. Und unterbewusst hat uns die Sendung aber sicher beeinflusst. Also davon bin ich überzeugt und auch wenn es jetzt sicher nicht der einzige Faktor ist. Mhm. Du hast oben eh schon gesagt, die erste Staffel ist 2006 erschienen und da war ich 10. Und es ist echt krass lang her. Es hat mich echt im Prinzip durch das ganze Heranwachsen so begleitet. Und es ist nicht wirklich wichtig eigentlich, ob du zu dem Zeitpunkt die Show jetzt die ganze Zeit zu 100% verfolgt hast, weil sie spiegelt ja irgendwie so herrschende Schönheitsideale einfach wieder und setzt dahingehend halt auch die Trends. Also es ist egal, selbst wenn du keine einzige Folge geschaut hast, der kulturelle Einfluss, den Heidi Klum hatte, durch den ist man trotzdem immer von den dort gezeigten Schönheitsidealen betroffen gewesen. Mhm. Es ist im Nachhinein wirklich so krass, also wenn man sich so alte GNTM-Folgen anschaut, vor allem aus der Zeit so um 2010 herum, jetzt auch beim US-amerikanischen Pendant America's Next Topmodel, ich habe letztens ein Video gesehen, da war ein Model, also ich hätte nicht mal erkannt, dass sie keine typische Modelfigur hatte für die damalige Zeit. Also die war einfach mega dünn und sie wurde als larger size kategorisiert. Und es wurde dann die ganze Zeit darüber geredet, irgendwie, dass ihre Hüften und Oberschenkel dicker sind. Und selbst wenn das so gewesen wäre, dann wäre es ja auch nicht schlimm, ja. Aber es war halt auch einfach nicht so und ich habe das nicht mal gesehen. Und ja, ich glaube, wenn man das heute so ausstrahlen würde, dann gäbe es schon auch ziemliche Shitstorms dafür. Aber das ist irgendwie schon noch irgendwie eine relativ neue Entwicklung, dass die Öffentlichkeit darauf auch anders reagiert. Und es ist jetzt noch nicht irgendwie seit einer halben Ewigkeit so. Also ich habe auch jetzt bei der Recherche noch so Videos aus 2016 gefunden und da kommt es genauso irgendwie zu Fatshaming gegenüber Kandidatinnen und jetzt eben auch beim deutschen Ableger, also bei GNTM und nicht in den USA. Mhm. Es ist also alles noch nicht wirklich lange her. Wie gesagt, 2016, ich habe dieses Video gesehen, da gibt es auf dem offiziellen GNTM-YouTube-Account so ein Video, das heißt, Christine isst zu viele Süßigkeiten. Und dann sieht man darin, wie Heidi diese junge Frau halt lectured, weil sie Schokolade gegessen hat. Und das ist halt so absurd, weil sie sagt halt so drauf, ich habe nicht mal viele Süßigkeiten gegessen. Und dann folgt irgendwie so ein Zusammenschnitt, wo sie halt wie ein normaler Mensch einen Riegel isst. Ja, und das ist jetzt nur ein Mini-Beispiel von vielen. Da siehst du die dreimal einen Riegel essen. Wer weiß, von welchem Zeitrahmen das überhaupt war. Und ja, es gibt auch aus 2018 noch YouTube-Videos, die heißen dann irgendwie Selina passt nicht in Heidis Kleid. Und jetzt so als 26-Jährige, wenn du sowas siehst, dann denkst du dir halt schon irgendwie, what the fuck. Und als Teenager ist man aber leider viel anfälliger dafür, dass man jeden bescheuerten Fernsehtipp irgendwie annimmt. Mhm. Also ich denke dann so an mich mit 16 und wenn du das dann siehst, okay, Riegel sind tabu, dann notiert man sich das irgendwie innerlich und sagt, okay, ja gut, Müsli-Riegel sind over jetzt gerade. Also diese Videos zeigen auch einfach, dass diese weichgespülte Body Positivity oder Diversity-Kampagnen, vor allem jetzt von den letzten beiden Jahren, total verlogen sind. Also die eigene Rolle, was Heidi Klum jetzt mit problematischen Körperbildern zu tun hat, das wurde halt überhaupt nicht aufgearbeitet. Darüber können wir dann aber eh später noch genauer reden.
Ja, voll gern. Machen wir das. Was mich auch tatsächlich selber bei mir so im Nachhinein so ein bisschen schreckt, ist, dass ich das damals auch überhaupt nicht gecheckt habe, dass das eigentlich so Mobbing ist, direkt vor der Kamera, um so das normalste Verhalten der Welt einfach zu sanktionieren, also eben so normal Riegel zu essen, wie ich das heute auch mache und sehr genieße. Ein bisschen rätselhaft finde ich bei Germany's Next Topmodel ja, in welchen Kreisen die Sendung überall beliebt ist. Also auch viele Linke und Feministinnen schauen die Sendung, obwohl das Konzept ja eigentlich ganz, ganz klar gegen die eigenen Werte und die Vorstellungen vom Umgang mit Frauen und Körpern geht. Was macht die Sendung eigentlich so attraktiv für so viele Leute? Und findest du, darf Germany's Next Topmodel so eine Guilty Pleasure sein, also so ein heimliches Vergnügen, wo man weiß, eigentlich entspricht es nicht dem, was ich politisch will, aber irgendwie macht es mir trotzdem Spaß, das anzuschauen?
Ja, das ist urdi gute Frage, weil da gibt es so mehrere Zugänge irgendwie zu dem Thema. Also auf der einen Seite gibt es so vor allem jetzt in den letzten Jahren journalistische Texte, die versuchen irgendwie GNTM und Feminismus irgendwie zu verbinden. Das ist dann, geht dann irgendwie in die Richtung, nicht obwohl, sondern weil ich Feministin bin, schaue ich das. Oder mhm. Der Feminismus verlässt meinen Körper, wenn ich GNTM schaue, so als könnte man jetzt Feminismus einfach kurz abschalten. Mhm. Ich kann mit dem ehrlich gesagt gar nichts anfangen, weil ich finde, es ist einfach so ein Versuch, sich das Hobby irgendwie politisch zu rechtfertigen. Und das muss man ja gar nicht. Also es ist ja auch so voll okay zu sagen, hey, wie du oben gesagt hast, ich schaue diese Trash-Show, weil ich es halt genieße und ich muss mir das jetzt nicht unbedingt feministisch zurechtbasteln und dann auf Zwang versuchen, in der Show jetzt irgendwas Empowerndes zu sehen. Mhm. Wenn man das macht, finde ich das sogar eher gefährlich, weil dann endet man irgendwie bei so Takes wie, da sind viele Frauen und weil da viele Frauen repräsentiert werden, schaue ich das als Feministin erst recht. Oder endlich sieht man mal eine Frau entscheiden und das ist halt vor allem das Letzte, ist halt so ein furchtbarer Take, weil das ist erstens neoliberaler Feminismus par excellence. Davon sollten wir als Linke sowieso immer irgendwie Abstand halten. Und vor allem halt, weil es dabei einfach Heidi Klum geht und die ist so steinreich durch diese Sendung geworden. Also natürlich, man weiß jetzt, das ist so, du weißt jetzt nicht genau, wo circa ihre Gage liegt jetzt pro Sendung oder sowas, aber man rechnet halt schon damit, dass sie pro Staffel 10 Millionen damit macht.
Das ist schon absurd viel Geld eigentlich, dass da reingespielt wird dadurch. Und ich finde auch, dass diese Logik so irrsinnig gefährlich ist, also die, die du beschrieben hast. Also es ist ja ähnlich manchmal, wenn es irgendwie um Außenpolitik geht oder Leute, die Konzerne besitzen. Weil nur weil das eine Frau jetzt macht, also zum Beispiel befiehlt, dass Bomben gezündet werden, dass Waffen in bestimmte Kriegsgebiete geliefert werden. Oder wenn sie, also eine Frau, davon profitiert, dass Arbeiterinnen ausgebeutet werden, ist es ja nicht deswegen, weil sie eine Frau ist, was Fortschrittliches. Und so ist es halt auch, wenn anderen Frauen ein Schönheitsbild aufgezwungen wird und über sie geurteilt wird. Also deswegen ist das noch nichts Gutes einfach, ja.
Eben, voll, das stimmt. Und irgendwie, ich verstehe so ein bisschen, wo diese Argumente herkommen, glaube ich. Also ich verstehe das halt so ein bisschen als Antwort auf die klassische Kritik an GNTM, wo es halt dann irgendwie so heißt, so hey, als Feministin muss man solche Sendungen boykottieren. Mhm. Und das stimmt aber auch nicht. Also, weil ich finde, da wird GNTM damit irgendwie so eine besondere Rolle zugeschrieben, die es meiner Meinung nach irgendwie gar nicht hat. Also da ist dann Feminismus irgendwie ein Argument, um die Show vom Rest der Unterhaltungsindustrie zu isolieren. Und das Problem von GNTM steht aber halt stellvertretend für das Problem einer gesamten Industrie. Und das basiert halt alles auf Verwertung und Abwertung. Mhm. Und sie sind da jetzt irgendwie nicht die Einzigen, die auf diese Art und Weise Geld machen. Und das Muster, dass man sich jetzt über Frauen lustig macht oder Leute im Fernsehen bloßsteht, das findet man im Prinzip ja auch irgendwie in jeder Reality-Show.
Mhm, stimmt.
Und da kann man halt, also ich finde, das sollte man schon grundsätzlich irgendwie so sagen, okay, hey, als Linke haben wir auch Teil an popkulturellen Phänomenen und teilhaben an sowas heißt aber auch zu akzeptieren, dass die halt in den meisten Fällen irgendwie jetzt nicht sonderlich fortschrittlich, feministisch oder gar antikapitalistisch sind. Das ist halt nicht die Welt, in der wir leben. Und wir können uns jetzt auch nicht abkapseln und irgendwie sagen, okay, das hat mit uns nichts zu tun. Was ich halt, was so mein Vorschlag und mein Zugang zu diesen Sachen ist, dass man halt so ein bisschen mit dem Material, das einem das gibt, arbeitet. Also das machen wir ja jetzt auch gerade. Wir reden ja drüber, weil die Show etwas über unsere Welt aussagt und da quasi halt irgendwie ein Symptom von größeren Problemen ist. Und ich finde, GNTM dafür ist eigentlich ein recht gutes Beispiel, um Leute auch auf was aufmerksam zu machen, weil es ist halt urplump. Also es ist urplump mit dem Sexismus, mit den rassistischen Beauty-Standards. Es zeigt halt durch das, dass es halt so straightforward ist, einfach genau irgendwie wie patriarchale Muster funktionieren. Und darum finde ich auch klar, dass es ein Guilty Pleasure sein darf. Also alle von uns haben das. Es ist ja auch irgendwie jetzt eine Illusion zu glauben, dass wir irgendwie alle nur marxistischen Hip-Hop oder sowas hören. Und ich glaube halt auch, was jetzt rein abgesehen jetzt von irgendwelchen politischen Argumenten, dass wir uns natürlich solche Sendungen auch reinziehen, weil wir sind erstens damit aufgewachsen, das haben wir eh schon oben besprochen. Mhm. Und Reality-Shows befriedigen halt auch irgendwo voyeuristische Elemente. Also ich meine, die Sendung funktionierte urviel über Hass und auch über Drama und halt in der Welt, in der wir leben, funktioniert es halt ganz gut, dass es auch einen enormen Unterhaltungswert einfach hat.
Mhm. Voll. Und davon können wir uns halt auch nicht, eben wie du sagst, abkapseln. Oder genau. Sind wir auch nicht besser irgendwie als alle anderen, dass wir uns in dem erfreuen. Die Sendung hat sich ja in den letzten Jahren ziemlich stark verändert. Letztes Jahr hat das erste Mal eine Transfrau gewonnen. Dieses Jahr sind sogar Frauen über 50 dabei und allgemein versucht man sie so als divers, als modern darzustellen. Die Zeiten, in denen man nur XS-tragende, blonde Frauen, am besten unter 20, gewollt hat, sind vorbei. Das sagen auch Heidi Klum und die Sendung selbst. Wie bewertest du das? Also kaufst du den Macherinnen ab, dass sie da einen Sinneswandel haben? Oder ist das eigentlich nur Image und nur Fassade?
Das wird ein bisschen länger. Also ich glaube, damit ich diese Frage beantworten kann, muss ich so ein bisschen aufholen. Es gibt so ein schönes Meme, das habe ich letztens auf Twitter gelesen, von so einer Userin, die heißt Frijolis, glaube ich, spricht man es aus. Mhm. Sie sagt da, you're not being represented, you're being marketed to. Also wenn man das jetzt auf Deutsch übersetzt, du wirst nicht repräsentiert, dir oder deiner Gruppe wird kein Platz gegeben, sondern ihr werdet vermarktet. Und sie ist dann natürlich nicht die erste und einzige, die das sagt, aber ich finde, das fasst den momentanen Zugang zu Diversität irgendwie am besten zusammen, den wir auch in Germany's Next Topmodel sehen. So, warum ist das jetzt wichtig und warum starte ich damit? Also ich finde, wir müssen uns, wenn wir das debattieren, immer so ein bisschen ansehen, was so die Aufgaben von einem Model sind. Und in allererster Linie, was machen Models? Sie sind Werbeträgerinnen für irgendwelche Produkte, ja? Und dieses Schlagwort Diversity, das jetzt auch bei Germany's Next Topmodel so all over the place ist, spielt ja auch bei Brands eine immer größere Rolle. Also Werbung wird ja auch ein bisschen politisiert und das wäre früher jetzt auf diese Art und Weise auch nicht denkbar gewesen. Das hat jetzt aber kein irgendwie revolutionäres Potenzial oder so, aber das ist einfach der Kontext, in dem das auch bei GNTM stattfindet. Mhm. Also diese Werbungen, auf die ich da jetzt anspiele, das sind zum Beispiel die Nike-Werbungen, die sind da wahrscheinlich relativ berühmt mit dem ehemaligen Football-Quarterback Colin Kaepernick. Den kennt ihr wahrscheinlich, also jetzt an die Zuhörerinnen, das war der gegen Polizeigewalt bei den NFL-Spielen protestiert hat, indem er sich während der Hymne hingesetzt oder gekniet hat. Anderes Thema, was da auch ganz berühmt ist, ist so eine Gillette-Werbung, die sich mit MeToo und toxischer Männlichkeit, also diesem starren und schädlichen Männlichkeitsbild, auseinandersetzt. Die Werbung hat irgendwie so ein bisschen das Narrativ so, okay, ja, Sexismus ist schlecht und wir verkaufen damit jetzt unsere Rasierer. Ich finde das immer sehr witzig irgendwie, weil Rechte im Internet dann immer so durchdrehen. Also keine Ahnung, vor allem in den USA, die haben ihre Rasierer die Toilette runtergespült oder halt ihre Nike-Schuhe verbrannt. Das ist so absurd. Es ist einfach, also es hat Unterhaltungswert, kann man auch dazu sagen. Aber ich meine, wir sind jetzt auch keine Liberalen, die jetzt irgendwie so Werbungen sehen und sich denken, ja, das ist alles, was wir brauchen. Also als Linke wissen wir, das ist eine Verkaufsstrategie und das ist auch vor allem, werden dadurch Identitäten kommodifiziert. Also sie werden zur Ware gemacht. Und es gibt uns dann so ein bisschen irgendwie die Illusion von einer gleichberechtigten Gesellschaft. Mm. Dabei werden eigentlich nur antirassistische und feministische Bewegungen ins kapitalistische System integriert. Also man nimmt ihnen so ein bisschen den Wind aus den Segeln.
Mm.
Und plump gesagt, also ich sage da was, was jetzt schon urviele vor mir gesagt haben, aber es stimmt einfach so. Wenn Nike jetzt wirklich antirassistisch wäre, dann würden sie aufhören, ArbeiterInnen im globalen Süden für ihren eigenen Profit auszubeuten. Also es ist ganz klar. Und also das ist einfach der gesellschaftliche Kontext, in dem das jetzt auch bei Germany's Next Topmodel stattfindet. Und es ist so ein bisschen schwierig, aber festzulegen, wann das eigentlich losging in der Sendung, also dass sie das einfach mit einbezogen haben. Ich würde so sagen, vielleicht so circa 2018, wo es jetzt irgendwie auch die ersten Curvy-Models gab. Übrigens, als es diese ersten dicken Models in der Show gab, hat Heidi auch öffentlich gesagt, so, dass sie das jetzt macht, weil es einfach Nachfrage dafür gibt.
Ich finde, das ist so echt so, sie ist zumindest ehrlich, oder? Sie tut gar nicht so, es hätte einen anderen Grund. Das ja. Finde ich eigentlich fast sympathisch schon wieder.
Ja, genau. Und es ist halt wirklich sehr straightforward. Und also da sieht man es halt auch, also wirklich zu deiner Ausgangsfrage zurück. Also das entsteht natürlich nicht aus einer intrinsischen Motivation, dass sie jetzt irgendwie die Fashion-Welt umkrempeln wollen, sondern sie reagiert damit auf was bereits da ist. Also wenn das nicht mainstream-fähig wäre, dann würden sie das überhaupt nicht machen. Und das ist einfach ganz klar.
Seit wann ist es eigentlich so, dass dieses Thema Diversität so riesig ist, also auch so groß, dass sie eben Heidi Klum, Germany's Next Topmodel und so vor dem nicht entziehen kann?
Also grundsätzlich so, jetzt in der Kulturindustrie ist das natürlich schon länger ein Thema, aber jetzt innerhalb von Germany's Next Topmodel, wenn wir es uns da anschauen, da wird das wahrscheinlich so, 2021 ist für mich das ein bisschen das Jahr, da wo das auch medial dann im Kontext von GNTM wirklich debattiert wurde. Also da gab es dann auch wirklich einfach Texte in journalistischen Medien, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und die haben entweder jetzt, dass also GNTM gesagt hat, ja, bei uns machen jetzt alle mit. Also haben die Leute entweder gut oder schlecht gefunden und dann darüber geschrieben. Also sie haben wirklich damals gesagt, okay, wir werfen jetzt alte Schönheitsideale über den Haufen und jetzt können es alle schaffen bei uns. Und es ist auch so ein Jahr, also eben 2021, wo halt dann die Identitätsfrage relativ stark in den Vordergrund gerückt ist. Also da gab es dann wirklich alle Arten von Models, so Curvy Models, Petit, also kleine Models, geflüchtete Models, Trans Models. Und das gab es natürlich vorher auch schon, ja. Also das hat sich ja langsam entwickelt, der Prozess. Aber da ist wirklich dieser krasse Fokus auch auf diese Merkmale entstanden, finde ich. Und was da aber irgendwie interessant ist in der Darstellung, ist so, dass Models irgendwie immer nur auf ein Diversitätsmerkmal reduziert werden durften auch. Also das haben die ja nicht selber gemacht, das war das Sendungskonzept. Das heißt, die waren dann irgendwie entweder dick oder geflüchtet, aber halt natürlich niemals beides zusammen, weil das wäre sonst eine viel zu überfordernde Storyline anscheinend für die ganzen Leute, die sie dann buchen wollen in der Sendung. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen so eine schwierige Position, weil also man kann jetzt natürlich klar die Kritik anbringen, wo man jetzt sagt, okay, das ist überhaupt nicht divers genug und es ist darum irgendwie Diversity-Washing und das stimmt auch, also das ist auch die Wahrheit, aber es ist gar nicht so unbedingt der Weg, den ich da gehen will, weil also ich finde so für uns als Linke, wir müssen uns das schon auch irgendwie immer im Kopf halten, dass jetzt die reine Darstellung von diversen Körpern oder unterschiedlichen Frauen im Fernsehen da jetzt nicht das Endziel sein kann, weil das halt in den allermeisten Fällen einfach eine neoliberale Vereinnahmung ist.
Das heißt, du meinst, also selbst wenn es noch diverser wäre, wäre es eigentlich egal, weil man sich die Frage stellen muss, was das Ziel davon ist, dass sie das machen. Also dass es eben nicht darum geht, rassistische, sexistische Schönheitsideale aufzubrechen, das grundlegend zu verändern, sondern vielleicht sogar eigentlich im Gegenteil, die dann nochmal zu nutzen, damit man Geld damit machen kann. Also so neue, verwertbare Formen von Schönheit, von Personality, von Besonderheit zu schaffen.
Voll genau, ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie vollkommen egal ist, aber wir dürfen eben, wie gesagt, wie du es eh schon in der Frage jetzt gesagt hast, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass hinter den Entscheidungen immer dieser Profitgedanke steckt. Und wenn wir uns jetzt den Ist-Zustand bei GNTM ansehen, und das macht immer recht Sinn, wenn sie irgendwie etwas behaupten, zum Beispiel, wie wir sind total divers und jetzt auch irgendwie so damit werben, und dann sieht, wie eigentlich die Teilnehmerinnen aussehen, dann merkt man auch, dass es irgendwie auseinander geht. Also sie halten sich nicht mal an das, was sie jetzt selber irgendwie proklamieren. Also es sind natürlich überhaupt nicht alle Körper und Frauen willkommen, sondern es gibt wieder nur so den urengmaschigen Rahmen, in dem sich das alles bewegt. 2021 zum Beispiel wurden alle Models auf diese eine ihre Geschichte festgelegt, das habe ich oben schon kurz angesprochen, und die durften aber halt auch wirklich gar nicht abweichen davon. Also ich finde, am krassesten hat man das irgendwie letztes Jahr gesehen bei der Teilnehmerin Solin, wo dann das ganze Internet immer gesagt hat, boah, sie redet dauernd davon, dass sie aus Syrien ist, und ich denke mir so, ja, natürlich tut sie das. Also das war das, was ihr zugewiesen wurde, was quasi so als ihre Story funktioniert hat. Und es ist halt irgendwie auch logisch, dass du das nutzt, wenn halt so das ehemalige Ausschlusskriterium plötzlich irgendwie dein Alleinstellungsmerkmal innerhalb von so einer Sendung ist und dadurch auch eine Verkaufsstrategie. Und es ist jetzt irgendwie gar nicht irgendwie die Schuld der Models selber, also das ist gar nicht der Weg, den ich da gehen will, sondern das passiert halt einfach, wenn Sendungen sagen, okay, wir wollen jetzt unbedingt diverser werden, und dementsprechend halt der Schnitt einer Sendung und die Redaktion, das passt sich ja alles an dieses Konzept an. Und ich finde, es ist dieses Jahr, also das ist das Letzte, was sie jetzt so sagt, es ist dieses Jahr irgendwie noch absurder, weil, wie gesagt, sie halten sich einfach nicht an das, was sie versprechen. Also es ist noch krasser als letztes Jahr. Das Einzige, dieses Jahr werben sie noch viel mehr mit Diversity als jedes Jahr zuvor. Und es ist all over the place, aber die Kandidatinnen spiegeln es einfach nicht wieder. Also ich finde, die allermeisten, wenn du es dir anschaust, schauen immer noch irgendwie aus wie ein relativ klassischer Modeltyp. Und das Einzige, was jetzt so wirklich neu ist und woran man das vielleicht festmachen könnte, wäre jetzt vielleicht das Alter. Das finde ich nur interessant, weil Alter jetzt nicht so eine klassische Diversity-Kategorie ist, die man irgendwie, also die da oft vorkommt in dem Kontext. Also darum finde ich es einfach spannend, weil es in anderen Bereichen nicht so der vorherrschende Faktor einfach ist.
Ja, total, das stimmt. Also ich muss ja gestehen, ich schaue dieses Jahr nicht Germany's Next Topmodel, aber ich habe mir in der Vorbereitung so auf unsere Folge so ein paar Kurzvideos angeschaut und war total gespannt auf die Diversität, weil wir das vorher besprochen haben im Podcast-Team. Und dann war da zum Beispiel Martina. Die ist extrem normschön, also eigentlich jetzt überhaupt nicht divers, wenn man sich irgendwie Körper oder sonst was anschaut, aber sie schaut halt einfach älter aus, weil sie älter ist. Also sie hat halt einfach Falten, was so das Normalste auf der Welt ist. Und da muss ich echt sagen, ich hätte mir eigentlich mehr Diversität erwartet.
Eben, also wie gesagt, das ist eh das, was ich vorher gesagt habe. Es ist halt so lustig, dass sie halt irgendwie sie nicht einmal an das halten, was sie irgendwie versprechen. Und genau das Gleiche trifft ja auch auf die anderen älteren Kandidatinnen zu. Also Barbara und diese Lotte, die sind ja Uhrenschuss. Also wenn du dir die anschaust, also die sind einfach voll fit auch und alles. Also es ist eh klar, ja, dass sie da jetzt nicht irgendeine random 65-jährige Frau nehmen können. Ich glaube übrigens, dass Martina gewinnt, aber das ist jetzt ein Side-Fact.
Genau, also Wetten kann man noch abschließen mit dir bis nächste Woche.
voll, aber was halt auch so die Sache ist, also jetzt Beispiel Lieselotte, sobald halt die Leistungen bei den Kandidatinnen nicht passt, sagen halt dann alle im Internet, dass sie nur wegen der Diversität drinnen sind, und das ist halt auch mega scheiße. Also bei Lieselotte sagen sie das gerade zum Beispiel die ganze Zeit, und ich kann es irgendwie schon verstehen, dass Leute das cool finden, dass Schönheit irgendwie so neue Gesichter hat. Also ich will da jetzt überhaupt nicht irgendwie wem absprechen, sich darüber zu freuen, jemanden zu sehen, der aussieht wie man selbst oder irgendwie ähnliche voll. Geschichten oder so hat. Also das kann individuell, kann das für Leute halt eine Vorbildfunktion haben und so. Und klar, da ist halt auch einfach Repräsentation wichtig. Aber es geht mir darum, dass wir dem Thema einfach, also dass wir da nicht aufhören dürfen irgendwie. Also wir müssen das Thema halt immer in einem größeren kapitalistischen Zusammenhang sehen, und dabei dürfen wir halt auch nicht vergessen, welchen Zweck das einfach hat. Und der Zweck ist ganz klar die Vermarktung von Produkten und die Schaffung von einem Profit. Sie machen das nicht, weil es ihnen so wichtig ist, unterschiedliche Frauen und Körper zu zeigen, sondern weil sie halt Cash damit machen.
Ja.
Und was auch noch dazu kommt, was ich mir auch noch überlegt habe, also vieles davon sind ja auch Show-Effekte. Also die Sendung, wie gesagt, gibt es urlange, und du kannst irgendwie nicht einfach 20 Jahre die gleichen Frauen sehen, das wird doch langweilig. Es gibt auch urviele so interessante Internet-Theorien irgendwie so, warum das so ist. Also zum Beispiel einige sagen, dass Heidi die Models verändert, damit sie das Business für ihre Tochter Leni ebnet, weil die ist, ich glaube, 16 jetzt gerade und sehr klein. Und darum gibt es jetzt bei G&DM lauter Petit-Models. Oder halt, weil sie selber auch älter wird, ja. Aber das kann auch Star-Gossip sein. Also dafür muss ich meine Hand nicht ins Feuer legen.
Ja, ich verstehe auf jeden Fall, warum dieser Gossip so spannend ist und seinen Reiz hat. Man hat da echt manchmal so das Gefühl, wow, man ist da was ganz Großes auf der Spur, warum sie das jetzt so verändert. Ja,
genau.
Was auch auffällt, finde ich, dass immer mehr Wert jetzt so auf Individualität gelegt wird, auf Personality, also Persönlichkeit, wie sie das in der Sendung nennen. Die Models sollen jetzt irgendwie nicht nur Models sein, sondern sie sollen ein Influencer sein, sie sollen möglichst viele Follower haben, und statt möglichst austauschbarer Teilnehmerin sollen jetzt alle irgendwie auf einmal rausstechen und eben besonders individuell sein. Beobachtest du den Wandel auch, und was glaubst du, sind die Gründe dafür, dass da so ein Zug zur Individualität einfach gibt?
Das hängt sicher mit dem zusammen, was wir oben schon besprochen haben. Also erstens, dass so Alleinstellungsmerkmale kreiert werden und die müssen dann immer gleich die ganze Persönlichkeit ausmachen. Ich glaube, es hängt auch mit der Nachfrage nach dieser Art von Models auf dem Markt zusammen und dann auch gleichermaßen mit den Verwertungslogiken von Social Media. Also im Prinzip ist das ja all over Instagram, von Mental Health Influencern bis zu Body Positivity. Also du suchst dir halt diese eine Sache, die dich irgendwie abhebt und machst dann damit Content. Und Individualisierung ist aber auch etwas, das man nicht nur im Model-Business sieht, sondern das sieht man auch irgendwie überall. Also durch die neoliberale Veränderung im Kapitalismus sieht man das wirklich in der ganzen Gesellschaft. Das ist jetzt egal, ob es um Urlaub geht oder Lebensplanung oder Hobbys. Also damit man erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt sein kann, also reicht es halt nicht mehr irgendwie zu sein wie alle anderen, sondern du musst halt an der eigenen Person, den Fähigkeiten und in gewissen Berufen auch jetzt an der eigenen Brand, wie man so schön sagt, einfach arbeiten. Das ist ja auch Teil des Kapitals am Arbeitsmarkt. Und das ist halt, noch dazu ist der Arbeitsmarkt sehr unsicher. Also man muss sich gegen viele andere durchsetzen und das ist irgendwie was, was sich durch die ganze Gesellschaft zieht. Spezifisch bei GNTM würde ich jetzt sagen, es gab in den ersten Staffeln immer so diese ganz große Kritik, dass es so eine Massenabfertigung ist und dass man immer den gleichen Typ Model sieht. Das wurde dann irgendwie verändert, also dann haben sie irgendwie so Personality gemacht und versucht, die Models zu individualisieren. Aber da muss man halt auch dazu sagen, also die Persönlichkeiten, die da geschaffen werden, sind auch ziemlich strengen redaktionellen Strategien unterworfen. Also das heißt jetzt irgendwie nicht, dass ich so sage, das sind alle SchauspielerInnen, die ein Skript vorlesen oder so, sondern dass halt eher mit bereits vorhandenen Persönlichkeitsmerkmalen eine Art GNTM-Person entsteht. Also das Redaktionsteam überlegt sich ganz genau, wie sie halt die in Szene setzen. Da ist so das Beispiel, eine Persona, die es immer gibt, ist jetzt die klassische GNTM-Zicke. Und die entsteht ja auch durch taktische Schnitte und redaktionelle Lenkung. Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass man die allermeisten von uns als Zicke darstellen kann, wenn wir in der Situation wären. Da gibt es das Interessante, da sind wir jetzt am Puls der Zeit, weil vorgestern, glaube ich, kam dieses Video raus von der ehemaligen GNTM-Teilnehmerin Liana, die hat 2020 teilgenommen und das wird jetzt gerade all over Social Media debattiert, also wir sind wirklich am Puls der Zeit. Sie hat die Show damals im Finale verlassen, weil sie damals extrem massiven Mobbing ausgesetzt war. Und es war so heftig, also die stand wirklich dann unter Polizeischutz. Und das war so krass, die Leute, weil sie eben so im Fernsehen halt diese klassische Mega-Zicke eingenommen hat, die furchtbar war zu anderen. Und die Leute haben sie dann auf der Straße bespuckt und ich glaube, sie haben sogar irgendwie Giftköder in ihrem Garten ausgelegt und so. Also es war wirklich krass. Und sie hat jetzt eben dieses Video veröffentlicht, wo sie dezidiert über die Vorfälle in der Show spricht. Und das ist ja laut Verträgen eigentlich nicht erlaubt. Und wenn man dem jetzt glaubt, was sie da sagt, und es klingt für mich relativ plausibel, dann sind die Models dort halt einfach wirklich extrem im Stress ausgesetzt. Also das heißt, du darfst über die gesamte Drehzeit mal sowieso kein Handy haben. Dann beim Einkaufen gibt es ein Verbot von zuckerhaltigen und fettigen Speisen. Und dann muss man sich noch vorstellen, also dass man ja mit 30 anderen oder von mir aus nur 20 anderen später oder 15, aber es sind immer noch extrem viele, auf extrem engen Raum lebt. Ja, also das ist ein Setting, wo für eine Quote natürlich extrem gute Streits entstehen. Und sie hat da so Sachen erzählt, wie dass manchen Teilnehmerinnen vor ihrem Walk die Füße eingecremt wurden, aber nur manchen, nicht allen, knapp vorher, damit die halt dann, die schlittern halt dann am Laufsteg alle dahin und da kann man sich dann auch als Redakteur vorher aussuchen, okay, mit welcher mache ich denn das jetzt? Und also wie gesagt, da wird halt auch mit bewusst provokanten Fragen halt in die Richtung gelenkt und die Personality oder die individuelle Person, die dann im Fernsehen entsteht, ist immer das Produkt von so redaktioneller Abwägung und bestimmten Eigenschaften werden da halt einfach hervorgehoben.
Ich finde das arg, also das ist wirklich nochmal viel, viel krasser, als ich mir das gedacht habe, also wie das beeinflusst wird und manipuliert und auch, wie das eigentlich so geplantes und institutionalisiertes Mobbing ist von den Teilnehmerinnen eigentlich und das alles nur für die Quote, das ist echt krass.
Genau, also man kann jetzt natürlich sagen, wer weiß, ob das stimmt, was sie sagt, aber es wirkt irrsinnig nachvollziehbar und auch sehr gut belegt irgendwie. Also wie gesagt, wir können es nicht nachprüfen, aber es wirkt extrem plausibel. Wenn wir jetzt zurück zum Thema Schönheit gehen, dann fällt aber auch irgendwie auf, also weil wir über Individualität ja eigentlich gerade reden, dass die Models ja auch überhaupt nicht so individuell sind. Da sind wir wieder beim gleichen Thema wie mit der Diversity oben. Also es sind immer noch Frauen, die den allermeisten bestehenden Schönheitsidealen entsprechen. Und die uns verkaufte Abweichung ist dann meistens urklein einfach. Also ich weiß nicht, das sind dann irgendwie, das ist die Zahnlücke, die roten Haare, halt ein dicker Körper oder so, aber auch immer nur so, dass es sich noch im Rahmen des Model-Business bewegt. Also bestes Beispiel dafür ist Ashley Graham. Die hatte die perfekte Hourglass-Figur und halt in einer größeren Größe. Also sie ist das bekannteste Plus-Size-Model eigentlich unserer Zeit. Mhm. Und da sieht man halt auch, dass alles, was da jetzt als super individuell angepriesen wird, halt auch mega konstruiert ist und sich immer nur halt innerhalb von so einem vorgegebenen Rahmen bewegt. Weil zu krass darfst du halt einfach nicht sein. Ja? Dasselbe mit der Werbung oben, die ich angesprochen habe. Man darf so lange politisch sein oder so lange individuell sein, solange es nicht gefährlich wird und nichts wirklich in Frage gestellt wird. Zum Thema Social Media noch, also es ist na klar, dass die Sendung davon profitiert, also wenn wir noch Kandidatinnen auf Social Media folgen und dann eine intensivere Beziehung zu denen aufbauen, das ist im Prinzip ja irgendwie auch Werbung für die Show. Also wenn uns jetzt irgendwie die auf TikTok oder Instagram begegnen, dann bringt es uns vielleicht auch dazu, die Sendung häufiger einzuschalten. Die GNTM-Internet-Crowd ist darüber eh ehrlich gesagt gar nicht so erleichtert. Also die finden es gar nicht so geil. Die sagen oft irgendwie so Sachen wie, oh, jetzt wird nur noch Germany's Next Top-Influencer gesucht und so. Mhm. Und das stimmt ja auch irgendwo. Also viele nutzen die Reichweite dann danach, um als InfluencerInnen zu arbeiten. Und es ist ja auch ein Job, der relativ nah dran am Modeln ist. Also es macht schon Sinn, das so zu handhaben. Ich bin zwar immer so ein bisschen vorsichtig mit so Wörtern wie so Agency und Handlungsmacht in diesen Kontexten, weil ich finde, da wird dem oft ein bisschen zu viel zugeschrieben, aber ich finde schon, dass teilweise die Social-Media-Plattformen den Models auch die Möglichkeiten geben, jetzt diese Narrative, die da über sie produziert werden, ein bisschen zu korrigieren vielleicht. Also wie oben bereits gesagt, sie dürfen eh nicht über alles reden, aber manche tun es halt dann trotzdem. Und ja, es gibt halt dann schon irgendwie jetzt inzwischen halt ein paar YouTube-Videos von ehemaligen Kandidatinnen, die halt damit auch ein bisschen auf die Missstände dort hinweisen. Also das von Liana habe ich zum Beispiel eh schon oben erwähnt.
Mhm. Und zumindest auch noch ein Ort, wo man dann nach der Show noch weiter Reichweite hat auf der anderen Seite, aber auch Geld verdienen kann damit so. Also und nicht gleich in der Versenkung verschwindet danach. Also verstehe schon, dass man das dann für sich einfach auch nutzen mag.
Voll, es ist total logisch, also es ist, macht total Sinn, das so zu handhaben, ich würde es auch machen. Also.
genau, vielleicht folgen dir nach dieser Podcast.
Oh ja, dann ist meine Zeit zu schreien, dann müsste ich auch mal wieder was machen dafür vielleicht.
Ja, aber das passt eh gut eigentlich zur Abschlussfrage, weil da kommen wir wieder zurück zu deiner Instagram-Seite, nämlich Communist Makeup, unbedingt folgen.
Genau, meine einzigen Fans.
Nein, ich habe schon geschaut, das sind schon ein paar tausend tatsächlich.
Nein, es sind nicht mal zwei, aber egal, gut, egal.
Leute, ihr müsst selber nachschauen, wenn ihr wissen wollt, wie viel es genau sind. Genau, du machst das ja auf Instagram, also du machst so Make-up-Looks, Mode-Make-up-Fotos machen, kann ja eben auch ein Hobby sein, beziehungsweise eigentlich auch eine Kunstform und eine Art und Weise, wie man sich selbst ausdrückt. Könnte Germany's Next Topmodel nicht eigentlich auch sowas sein? Also eine Kunstform, etwas, wo man sie ausdrucken kann? Oder was bräuchte es dafür, damit es das sein kann? Was ist da deine Meinung dazu?
Ja, also nur zu dem vorher, ihr seid, glaube ich, wirklich meine einzigen Fans. Die einzigen, die es so witzig finden, sind, glaube ich, immer junge Linke. also für mich ist es auf jeden Fall wirklich ein Hobby. Es ist halt nur leider nur das zeitintensive Hobby. Also ich mache eben darum auch gerade fast gar nichts mehr, weil halt irgendwie neben Jobs und sonstige Arbeit das zu machen, es ist so viel Arbeit. Also es hat mir so irgendwie, es hat mich so demütig irgendwie gegenüber Make-up-Influencerinnen gemacht, weil es dauert einfach alles so lange. Mm. Ja, wie gesagt, vielleicht gibt es mir jetzt den Anstoß, endlich wieder was zu machen.
Wir würden uns freuen. Ja. aber no pressure.
Ja, aber Instagram ist auch so undankbar damit, weil man wird sofort so irgendwie reingesogen in diesen Strudel. Keine Ahnung, dass man sich dann denkt, oh, ich müsste eigentlich Reels posten, weil die Fotos werden niemandem mehr angezeigt und so. Und unser, also das Ziel von unserem Account, ich habe den ja damals mit einer meiner engsten Freundinnen gemacht und das war eigentlich irgendwie mehr so spaßmäßig. Wir sind ja auch jetzt nicht irgendwie übertrieben gut im Schminken. Also wenn man unsere ersten Looks ansieht, die sind so hässlich. Also dass wir uns getraut haben, die zu teilen, ist wirklich, also das ist sehr, sehr selbstbewusst. Und
sehr gut.
Ja, aber man rutscht, wie gesagt, urschnell rein in dieses Instagram-Rad, wo man dann irgendwie immer versucht, zu Reichweite und Likes zu kreieren. Und das macht irgendwie weniger Spaß dann. Also Make-up ist für mich auf jeden Fall so eine Ausdrucksform und es macht, ich liebe das auch. Also, aber eher nicht so, dass ich es dann fotografiere und hochstelle irgendwie, weil das für mich macht es ein bisschen unentspannter.
Ja.
Also so jetzt mal dafür. Aber wenn man jetzt über GNTM redet, da finde ich das Kunstform-Argument ein bisschen schwieriger. Einfach deshalb, weil, und ich weiß nicht, ob das jetzt so deutlich rausgekommen ist, aber ich möchte es einfach nochmal betonen, also es ist einfach ein extremer Teil der Schönheitsindustrie und die basiert darauf, dass wir unsere Körper hassen. Da gibt es dieses Zitat von Lori Penny, das ich dafür sehr passend finde, das geht so: If all women on earth woke up tomorrow feeling truly positive and powerful in their own bodies, the economies of the globe would collapse overnight. Also, wenn wir jetzt alle aufwachen würden und unsere Körper mögen würden, dann wird die globale Wirtschaft zusammenbrechen. Und das stimmt halt. Halt aus einer linken und feministischen Perspektive müssen wir diese Schönheitsindustrie zerschlagen. Und dann darf es natürlich auch diese Sendungen nicht mehr geben, die halt auf der Ausbeutung und Erniedrigung von Frauen basieren. Und dann ist es, wie gesagt, vollkommen wurscht, welche Frauen dann da zu sehen sind. Das ist aber Teil eines größeren Projekts. Also ich kann jetzt nicht irgendwie einfach aufstehen und die Schönheitsindustrie zerschlagen alleine, weil Schönheitsideale halt auch eine bestimmte Rolle jetzt im Kapitalismus haben. Also dass wir uns selber hassen und unseren eigenen Körper auch hassen, das hat ja einen Zweck. Man macht irrsinnig gut Geld damit, also von der einfachsten Anti-Aging-Creme jetzt bis zur, ich weiß nicht, Brustvergrößerung oder sowas. Es ist extrem profitabel. Und andererseits dient es halt auch wirklich ganz klassisch der Unterdrückung von Frauen und allen, die nicht ins binäre Geschlechtssystem passen. Also unsere Körper werden abgewertet, wir müssen sie disziplinieren und wir stecken vor allem extrem viel Arbeit auch in sie rein. Und dadurch wird halt auch Kontrolle über unsere Körper ausgeübt. Das zu ändern und ist einfach gar nicht so einfach, wie es aussieht, finde ich, weil natürlich, da gibt es so klassische Sachen, es ist unser Recht, dass wir jetzt irgendwie nicht mehr unsere Beine rasieren oder dass wir kein Make-up tragen und das sollte einfach das Normalste auf der Welt sein, aber es ist halt gleichzeitig nicht automatisch irgendwie revolutionär und verändert jetzt auch nicht alles und vor allem muss man da auch wirklich dazu sagen, also das ist für einige Frauen ist das viel leichter als für andere. Beispiel jetzt, keine Ahnung, ich habe relativ wenig Probleme mit meiner Haut, ja. Wenn ich jetzt eine Haut habe, wo man nicht die kleinste Unreinheit sieht und dann sage, wow, ich bin so toll, weil ich gehe jeden Tag ohne Foundation raus oder sowas, dann, naja, also ich meine, das wäre mir irgendwie urpeinlich auch, oder? Oder wenn man jetzt so als, keine Ahnung, als weiße Frau mit so blonden Mini-Haaren an den Beinen sagt, hey, ich rasiere mir meine Beine nicht mehr oder so, naja, also ist logisch, ja, das ist für manche halt einfach nicht so schwer, das zu tun, wenn sie eh schon relativ nah dran sind, ja. Und diese Kritik, dass man sich halt den Schönheitsnormen sozusagen beugt, trifft halt wirklich oft Leute, die eben weiter weg sind von diesem gängigen, dünnen, weißen, jungen, heteronormativen Schönheitsideal, ja. Das natürlich noch viele weitere Faktoren beinhaltet. Und ich finde es halt auch einfach irgendwie lächerlich, dass wir Frauen immer sagen, hey, ihr müsst schön sein und dann beschwert man sich, wenn sie das tun. Also zum Beispiel, wenn sie sich schminken, dann ist auch wieder nicht recht irgendwie. Und das gilt halt in einem weiteren Sinn natürlich auch für schön als OP. Ist natürlich klar, ich will in einer Welt leben, in der sich niemand operieren lassen muss, um einem Ideal zu entsprechen. Vollkommen logisch, ja? Aber gleichzeitig müssen wir uns auch bewusst sein, dass das halt durch einen Drang von außen entsteht. Wenn wir jetzt zum Beispiel sowas nehmen wie eine BBL, also Brazilian Butt Lift Surgery, die kennt ihr wahrscheinlich von den Kardashians, die haben die sehr berühmt gemacht. Das ist einfach die tödlichste Schönheitsoperation weltweit. Das sind Schönheitsideale, also das sind schwerwiegende Eingriffe in den Körper, bei denen Frauen sterben können, wenn es schief geht. Aber das heißt halt trotzdem nicht, dass ich jetzt beginne, irgendwie alle extrem arg zu verurteilen, die das machen. Weil, naja, das kommt halt davon, dass wir Frauen sagen, wie sie auszusehen haben. Und es steht eben eine ganze Industrie dahinter, die damit Profit macht, dass wir unsere Körper hassen. Und Schönheit, ich finde vor allem den Faktor vielleicht Schönheits-OPs auch irgendwie noch interessant, weil dadurch auch Schönheit irgendwie immer mehr zur Klassenfrage wird. Also, wer kann es sich leisten, wie schön zu sein, ist da jetzt ein wichtiger Faktor irgendwie. Ich meine, man muss jetzt nur an Zähne denken. Ich finde, Zähne sind dafür das Paradebeispiel. Also, du kannst an den Zähnen ablesen, wie viel Cash jemand hat. In den allermeisten Fällen.
Ja.
Vielleicht noch so, weil du ja auch jetzt so das Kunstargument angesprochen hast, jetzt zum Abschluss noch. Also für mich fehlt jetzt die Frage, ob GNTM Kunst ist oder nicht, für die abschließende Bewertung von der Show jetzt irgendwie keine Rolle. Das wäre jetzt so ein urphilosophisches Thema noch. Aber das ist ein bisschen wie anfänglich die Frage nach Feminismus. Also wir brauchen da jetzt kein einzelnes Buzzword, damit wir irgendwie legitimieren, ob wir die Sendung schauen oder nicht. Oder ob wir sie halt boykottieren. Es ist voll okay zu sagen, hey, ich schaue das zum Runterkommen oder ich schaue genauso manchmal King of Queens oder Gilmore Girls. Aber was ich halt schon...
Ich auch.
Ja. Eben. Und ich weiß nicht, aber wenn man halt für sich selber merkt, fuck, ich fühle mich danach eigentlich viel schlechter wie vorher, dann ist es halt auch echt okay, dass man einfach mal den Fernseher abdreht.
Danke, Magda. Danke, dass du heute zu Gast warst und dass du dir heute mit mir das Phänomen Germany's Next Topmodel angeschaut hast und auch die ganze Schönheitsindustrie mit allen ihren Widersprüchen und Schwierigkeiten, die sie auch für uns als Einzelne mit sich bringt und in uns auslöst. Danke, dass du das eingeordnet hast. Echt, echt schön, dass du heute da warst.
Dankeschön, hat mich auch sehr gefreut.
Das war unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's wie gewohnt nächsten Sonntag pünktlich zur Mittagszeit auf Spotify, auf Apple iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und zum Abschluss habe ich mir überlegt, stelle ich euch jetzt bis zum Start der Summer School jede Woche zwei spannende Seminare von der Summer School vor. Das erste Wochenende von 8. bis 10. Juli startet gleich gut mit dem Seminar Marx Wehr am Attersee in Oberösterreich ist es. Und dort gibt es eben eine Einführung in das Kapital von Marx, in dem er die grundlegende Logik analysiert hat, wie der Kapitalismus eigentlich funktioniert. Und beim Seminar Mold and Color, Rassismus als Machtfrage in Innsbruck, geht es um die Frage, warum es Rassismus immer noch gibt, wie er mit Kapitalismus zusammenhängt und dass es da eigentlich um mehr geht als nur um Hautfarbe. Also am besten gleich auf die Website gehen und anmelden. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, kein Katzenjammer am Sonntag. Ich freue mich drauf. Ciao!